Pommes totweiß.
Rauertrends, wie immer heiß und fettig serviert, von Maike
und Katharina.
Hallo Katharina.
Hallo Maike, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen.
Yes, one week ago. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade von einer Trauerfeier. Ich bin ja auch noch Trauerrednerin und ja, ich hatte wirklich eine schöne Trauerfeier und es war, glaube ich, sehr gelungen. Und es war ein schöner Austausch heute auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort vom Bestattungsunternehmen. Also mir geht's sehr gut jetzt danach.
Ja, ist aber ein bisschen komisch, wenn man so quasi als Profi oder als Mensch, der sich professionell mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigt, immer von Spaß spricht, aber es ist ja tatsächlich irgendwie so. Und das ist ja auch irgendwie Freude, man hat ja Freude an dem, was man da tut. Und es ist ja auch ein bisschen Teamarbeit da bei euch auf dem Friedhof dann, ne? Hast du ja auch schon mal erzählt, dass das irgendwie total toll ist, mit dann irgendwie so engagierten Leuten zusammenzuarbeiten.
Ja, total. Also es ist wirklich, es macht wirklich Spaß. Also man kann es echt nicht anders sagen. Und wir lachen auch zusammen und dann sind wir aber auch total fokussiert, eben eine schöne Feier für die Angehörigen und Zugehörigen zu gestalten. Und das ist wirklich totale Teamarbeit. Und gerade wenn man so alleine unterwegs ist als Solo-Selbstständige, dann freut man sich auch, wenn man irgendwo so ein bisschen dazugehört. Und heute. Ja, und heute war ich tatsächlich bei einem Bestattungsunternehmen in deren Räumlichkeiten und mit denen arbeite ich auch viel zusammen und das ist wirklich immer ein schönes Miteinander. Da fühlt man sich wirklich ein bisschen zugehörig und eine der Kolleginnen hatte sogar heute Geburtstag und ich habe sogar einen Kuchen abgestaubt.
Ja, bestes. Yeah. Kuchen geht immer, vor allem freitagsnachmittags.
Oh ja.
Wenn die Luft so langsam raus ist.
Ja, der Kuchen war sogar mit bunten Zuckerstreuseln. Also ich finde, besser geht's nicht.
Hervorragend. Das hört sich sehr gut an.
Ja. Maike, cool. Wie ist es dir ergangen die letzte Woche?
Ja, wir nehmen jetzt gerade im Mai auf. Wir haben ja viele Feiertage. Es war eigentlich eine kurze Arbeitswoche diese Woche. Aber so kurze Wochen fühlen sich manchmal wie doppelte Wochen an, weil dann doch irgendwie jeder was von einem möchte. Und ich bin ein bisschen müde jetzt hier heute Nachmittag. Aber gut, so ist das manchmal.
Das stimmt, aber trotzdem ganz frisch für unsere Aufnahme hier.
Das stimmt. Ja, also ja. Sonst geht es mir aber wirklich ganz gut. Ich habe lustigerweise noch mal so ein paar Tage nach dem letzten Mal, das wir aufgenommen haben, da haben wir uns ja letzte Woche ganz viel so über das gute Erinnern unterhalten und wie Erinnern für uns so funktioniert und dass das eben so viel auch bei uns über die Gerüche, über die Nase funktioniert. Und 2-3 Tage später musste ich dann nochmal so dran denken, weil ich eine Tüte Brötchen aufgemacht habe und dann roch es so extremst nach, klar, den frischen Brötchen, aber auch nach Mohn und Sesam, glaube ich, war es. Und das hat mich so unfassbar an die Brötchen aus Dänemark erinnert und an den Sommerurlaub. Das war für mich dann auch schon wieder so ein absoluter Flashback. Ich liebe sowas. Ich habe quasi mit meinen Füßen imaginär im Sand gestanden und hatte direkt Sommerfeeling und Sommerferienfeeling. Vermisse ich wahrscheinlich eh gerade so ein bisschen. Wetter ist ja aktuell ein bisschen schwierig.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei dem Wetter kann man das gebrauchen.
War total schön irgendwie, ja. Schön. Das war so ein bisschen meine letzte Woche zusammengefasst. Viel Arbeit, unspektakulär, aber kleine Erinnerungsinseln.
Oh, wie schön.
Die den Alltag versüßt haben.
Ja, cool. Ja, ich habe nach der letzten Folge nochmal viel über dieses Thema nachgedacht, worüber wir uns unterhalten haben, wie Technik uns auch unterstützen kann beim Erinnern. Mhm. Wir haben ja über Sprachnachrichten gesprochen und über die Videos, die da wieder auftauchen und unterstützen können. Und wir waren ja zusammen auch auf der Messe Leben und Tod in Bremen. Das ist ja für die, die es nicht kennen, eine öffentliche Messe, wo es eben um Trauer, Tod, Sterben, aber eben auch um das Leben geht. Und da haben wir uns ja auch einen Vortrag zum Thema KI angehört und wie KI bei Trauer unterstützen kann. Und ja, da musste ich auch nochmal viel drüber nachdenken. Da wurde ja auch so dargestellt, dass es ja auch mittlerweile Möglichkeiten gibt, dass man verstorbene Personen ja so virtuell sehen kann. Und ja, das ging mir irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf, ob mich das tatsächlich in meiner Trauer unterstützen würde oder ob ich es eher schwieriger fände, wenn ich jetzt noch mit meinem verstorbenen Vater sprechen könnte und den vor mir sehen könnte. Und da habe ich gedacht, können wir vielleicht mal drüber sprechen heute.
Ja, fand ich irgendwie auch eine spannende Vorstellung und habe ich auch total ambivalente Meinung oder vielleicht auch noch gar nicht so eine richtig gefestigte Meinung dazu, aber irgendwie bin ich da ganz ambivalent, weil ich mich da auch frage, wenn wir den in der realen Welt Verstorbenen virtuell so am Leben halten können, wie gut das eigentlich tut und wie dann eigentlich so ein Trauerprozess verläuft, in dem es ja irgendwie auch zu einem großen Teil darum geht, zu verarbeiten, dass jemand nicht mehr präsent ist und eben auch dann um das danach, also das Weitermachen ohne den anderen und den künstlich da am Leben zu halten oder präsent zu halten, stelle ich mit mir jetzt zumindest mit dem Stand heute und auch ohne es ausprobiert zu haben, irgendwie habe ich da so ein ungutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass mich da, also mich ganz persönlich, dass er trauriger machen würde und irgendwie auch ein wenig behindern würde in dem, dass es irgendwie ohne den anderen ja weitergehen muss. Aber es ist auch ganz spannend zu sehen, weil man ja davon ausgeht, dass man als noch lebende Person ja eine künstliche Intelligenz mit Informationen füttert und diese Intelligenz dann ja sich selbst noch klüger macht und ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Also die schafft es ja dann tatsächlich eine sehr realistische Version, einen sehr realistischen Avatar zu schaffen. Das ist schon total spannend. Und wir haben ja auch gehört dann in diesem Vortrag, dass es da diese Mutter eines verstorbenen Kindes gab. Ich glaube, das Kind war im Kindergartenalter, als es verstarb und die dann eine VR-Brille aufhatte, glaube ich, und innerhalb diesem Raum, in dem sie sich befunden hat, dann ihrer Tochter nochmal begegnen konnte und sie nochmal sehen konnte und dass ihr das sehr gut getan hat und sie das irgendwie sehr heilsam fand. Und ich glaube, dass der Tod auch schon um einige Jahre her war, also nicht mehr ganz so frisch. Ja, also ich bin da ganz ambivalent, weil natürlich sind das super krasse Möglichkeiten. Sowas gab es noch nie. Noch nie konnten wir in irgendeiner Art und Weise uns auf diese Art und Weise einen Verstorbenen lebendig erhalten. Aber aus der heutigen Sicht und aus der heutigen, vielleicht betrachten wir dann Trauer auch irgendwann anders. Das kann natürlich auch passieren, dass wir Trauer, dass der Prozess sich komplett verändert, weil man nicht mehr Abschied nehmen muss in dem Sinne. Mhm. Es wird Trauer irgendwann anders definiert werden.
Mhm.
Aber mit dem heutigen Wissen finde ich es irgendwie total fast seltsam, strange, irgendwie mir das also vorzustellen.
Ja, verstehe ich total. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man jeden Tag sich diese Brille aufsetzt, um nochmal mit dem verstorbenen Menschen zu sprechen, kann ich mir das auch sehr, sehr schwierig vorstellen. Ich habe aber noch den Gedanken gehabt, also bei mir ist es ja so, mein Vater ist ja plötzlich durch Suizid verstorben und ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Und ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht nochmal tröstlich sein könnte, ihm, seinem Avatar in dem Sinne zu begegnen, nochmal sich verabschieden zu können, nochmal letzte Worte an ihn richten zu können. Jetzt habe ich das vielleicht auf eine andere Art und Weise gemacht oder machen wir Trauernden das vielleicht, indem wir Briefe schreiben oder beten oder zum Grab gehen und dort nochmal mit den Verstorbenen sprechen. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es eine tröstende, ja doch tröstend sein könnte, ihn so wirklich als Bild mit seiner Stimme, seiner Gestik, Mimik vor mir zu sehen und ihm nochmal so viele Dinge sagen zu können.
Mhm.
Ja, auf der anderen Seite fände ich es dann schwierig, wenn ich mich dann jeden Tag in diese virtuelle Realität flüchten würde, ich nenne es jetzt mal so, um dann eben doch noch bei diesen Menschen sein zu können.
Mhm. Ja, also das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Aspekt. Das ist mir jetzt in meiner persönlichen Trauergeschichte auch bisher noch nicht passiert, dass ich jemanden plötzlich verloren habe. Bei mir sind alle meine Familienmitglieder, die bisher verstorben sind, nach Krankheit verstorben. Das heißt, wir hatten eine gewisse Zeit vorab, um uns gemeinsam darauf vorbereiten zu können, mal intensiver, mal weniger intensiv. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen so eine persönliche Geschichte, wie gut man das dann am Ende auch aktiv kann, sich verabschieden. Aber das ist auf jeden Fall, dafür bin ich ja auch sehr dankbar. Also ich kann dem ja auch total viel abgewinnen, dass es eben eine Zeit gab, in der wir wussten, dass es keine Möglichkeit auf Heilung gab und dass wir das eben dann auch genau so nutzen konnten und sagen konnten, okay, es ist jetzt, das wird jetzt passieren und es wird, werden auf ein Ende zugehen gemeinsam und wir nutzen jetzt die Zeit, um die irgendwie qualitativ wertvoll nochmal miteinander zu gestalten. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich, glaube ich, auch schon einen kleinen Vorteil hatte, was meine Trauer danach anging, weil es eben nicht aus dem Nichts kam, wie bei dir. Und ich diese Gespräche vorab dann eben schon irgendwie hatte. Und es wäre für mich total spannend zu sehen, inwieweit man dann abstrahieren kann, ne? Also wenn du da jetzt eintauchen würdest, inwieweit ist es für dich dann emotional dann tatsächlich dein Vater, den du da siehst? Mhm. Oder ist da tatsächlich, also ist da auch da irgendwie so eine Art Grundgefühl, das ist er ja eben nicht. Ich habe verstanden, mein System hat verstanden, das ist nicht mehr er. Ich nehme das auch als etwas leicht Fremdliches wahr, habe ihn aber noch vor mir. Also das finde ich jetzt ganz spannend, da mal so Interviews zuzuhören, wie es da Leuten so geht und da ganz unvoreingenommen mal einfach anderen Menschen zuzuhören. Also ich finde, diese Entwicklung zu beobachten jetzt erstmal so ganz spannend. Habe dann natürlich irgendwie schon eine Meinung zu oder beziehungsweise so Bedenken, keine Meinung, eher Bedenken, aber würde das gerne ganz unvoreingenommen einfach mal beobachten, weil es wird ja da sein und es wird genutzt werden. Also es wird Menschen geben, die das dann irgendwann auch nutzen werden, für die das irgendwie ein Tool sein wird. Und auch das muss man ja auch in der Trauerbegleitung dann irgendwie mit berücksichtigen, dass es Menschen geben wird, die eben virtuell ihren Verstorbenen begegnen werden. Auf der anderen Seite gibt es ja auch nicht nur das, dass man seinen Verstorbenen begegnet. Es gibt ja auch ganz viele tolle virtuelle Erinnerungsräume, die man gemeinsam gestalten kann. Finde ich irgendwie auch total spannend. Ich bin ein furchtbar analoger Mensch. Also ich bin da nicht so zu Hause in diesen Gefilden und brauche immer irgendwie was zum Anfassen. Ich bin ein sehr haptischer Mensch, was ja auch etwas ist, was viel mit Trauer zu tun hat, weil man jemanden dann ja auch nicht mehr anfassen kann. Mhm. Und das macht auch ganz viel mit einem. Und ich habe eine emotionale Distanz zu virtuellen Erinnerungen. Das geht für mich nicht ganz so tief, wie wenn ich mir ein Fotoalbum anschaue. Mhm. Das ist einfach bei mir was ganz Persönliches. Ich finde das aber auch total spannend, zumal man dort eine Möglichkeit hat, das gemeinsam zu gestalten. Und das wiederum finde ich ganz großartig, weil Erinnerung passiert ja auch, gerade wenn es ein Elternteil oder ein Großelternteil ist, dann hat, ich sag mal jetzt, wenn wir von unseren Vätern sprechen, die haben ja ein Vorleben gehabt und das finde ich ganz spannend. Die waren dann ja auch, das ist ja ein anderer Persönlichkeitsanteil, den die beispielsweise mit ihren Studienkollegen zusammen hatten oder in der Ausbildung oder in der Schule und die ganzen Geschichten mal zusammenzutragen und so das Bild zu vervollständigen dieses Menschen, finde ich irgendwie eine total schöne Erinnerungsarbeit, die man da leisten kann gemeinsam und jeder trägt ein kleines Stück dazu bei. Das finde ich das Potenzial da drin, ja.
Ja, das finde ich auch. Und es bietet eben die Möglichkeit, dass, wie du sagst, alle daran mitarbeiten oder mitwirken können und dass auch alle darauf zugreifen können. Ne? Wenn es ein Fotoalbum gibt oder ein Erinnerungsbuch, dann hat das eine Person. Und bei diesen virtuellen Räumen besteht eben die Möglichkeit, dass alle darauf zugreifen können und sich alle an allen Erinnerungen irgendwie bereichern können. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe das auch erlebt, als mein Vater gestorben ist, war das mir irgendwie ein totales Anliegen, ganz viel noch von ihm mitzubekommen, von anderen Menschen. Und das war auch total schön. Ich habe mich ganz lange mit einem alten, oder mit seinem ältesten Freund unterhalten, den er aus Studienzeiten kannte. Und der hat mir so viele neue Dinge dann nochmal erzählt, also von seinem ersten Date und wie er sich da angestellt hat und so. Und das hat mir wirklich auch nochmal, wie du sagst, so ein ganz anderes Bild auch nochmal von ihm mitgegeben. Und ich glaube, dass, also mir hat das auf jeden Fall total, für mich war es ganz wertvoll, auch diese ganz anderen Erinnerungen von anderen Menschen da nochmal zu hören. Mhm. Genau. Würdest du sowas ausprobieren über das, was wir eben gesprochen haben, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich habe so eine virtuelle Realität und ich könnte jetzt jemanden ja irgendwie virtuell wieder erschaffen. Mhm. Mir würde es gerade ein bisschen Angst machen, glaube ich. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde.
Mhm. Also ich habe auch sofort so ein Gruselgefühl. Mhm. Also mein erster Impuls ist gerade komplett nein. Also ich habe mir mein Leben ohne meinen Vater jetzt irgendwie eingerichtet. Der fehlt an allen Ecken und Enden, aber das ist jetzt so. Und ich habe mir meine kleinen Schatzkisten gebaut, irgendwie in mir drin mit all dem, was er mir mitgegeben hat und mit all dem, was ich so an Gutem mitnehme, und das ist für mich genug. Das wäre eine komplette Überforderung für mich, ihn jetzt nochmal irgendwie, ihm jetzt nochmal so zu begegnen. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Mhm. Also ich glaube, ich habe ja nicht, beim Gegensatz zu dir, habe ich ja nicht mal Videomaterial von ihm. Das heißt, es sind reine Bilder. Und ich muss auch sagen, selbst die schaue ich mir sehr selten an. Ich bin da, das ist nicht so meins. Ich bin, glaube ich, tendenziell jemand, der sehr nach vorne trauert und der die Dinge lieber da lässt, wo sie sind. Und dann nicht so in, also meine Erinnerungen finden in mir statt und die sind nicht so im Außen tatsächlich. Daher, nee. Und bei dir?
Also meinen Vater zu treffen, das könnte ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen. Also da wüsste ich gar nicht, wie ich darauf reagieren würde und was das mit mir machen würde. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, und vielleicht meine Uroma, die vor vielen, vielen Jahren gestorben ist, als ich noch jünger war. Und also ich habe sehr, sehr an ihr gehangen. Es war eine sehr wichtige Bezugsperson für mich. Aber ich glaube, sie in einer virtuellen Form zu treffen, das wäre okay für mich. Das wäre vielleicht auch ganz spannend und irgendwie eine ganz interessante Erfahrung. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich glaube, dass mich das jetzt emotional nicht aus der Bahn werfen würde.
Genau. Das finde ich total spannend. Da denke ich jetzt gerade wieder, wie cool das wäre. Die Großeltern mütterlicherseits, die Oma habe ich noch kennengelernt. Da war ich aber auch im Grundschulalter, ich glaube erste Klasse, als die dann gestorben ist. Und meinen Opa mütterlicherseits habe ich gar nicht kennengelernt. Und da gab es auch noch einen Bruder von meiner Mutter, der ist auch gestorben, bevor ich geboren wurde. Und wenn ich mir jetzt das so vorstelle, hätte es da schon gegeben, die Möglichkeit, irgendwie so eine KI zu füttern und da so ein Avatar zu haben, das würde ich mir auch total gerne angucken. Also sowas wie so Ahnenforschung dann schon fast wieder, weil das ist so ein Teil, der lebt für mich ja auch nur über Geschichten. Die Geschichten, die mir meine Mutter über meinen Opa erzählt und die... Ja, dass er so ein toller Mensch gewesen sein soll, irgendwie das, die Stimme kenne ich ja auch gar nicht zum Beispiel. Und das fände ich total spannend, ihn da nochmal so zu erleben, weil das für mich auch ein tendenziell eher unemotionales Thema ist. Und ich glaube, das ist bei meinen Großeltern insgesamt so. Das war für mich schon immer ein verständlicherer Verlust. Das war irgendwie für mich normaler, dass Oma und Opa halt irgendwann weil man als Kind ja auch weiß, das sind alte Menschen sterben irgendwann, das konnte ich für mich immer sehr gut erklären. Bei meinem Vater war das einfach viel zu früh und ja, die Diagnose war sehr unerwartet damals und das ist für mich, glaube ich, einfach ein Wunderpunkt, weil es mich einfach so, also ich glaube, die Eltern, das betrifft dann einfach nochmal auf einer anderen Ebene, das ist irgendwie, das ist auch so viel näher an einem dran und dann noch so jung, das macht auch was mit dem eigenen Leben, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, wow, ich weiß ja selber vielleicht gar nicht, also vielleicht bei meinen Großeltern dachte ich, ja, okay, man wird halt irgendwie 70, 80 und das ist halt so und das ist ja auch irgendwie normal und natürlich und dann merkst du auf einmal, okay, das ist halt kein Versprechen und dass diese heile Welt, die es bis dahin gab, die ist halt irgendwie, das ist halt ein Geschenk und nichts, was man, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anders sagen soll, was man halt voraussetzen kann irgendwie. Oder wo man einen Anspruch drauf hat. Du hast keinen Anspruch darauf. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das finde ich wiederum ganz spannend. Also so ein bisschen so Leute zu treffen, die ich nie kennenlernen durfte.
Ja, finde ich cool. Stimmt. Ja. Es ist ja auch so, dass jetzt auch Museen mittlerweile damit arbeiten, dass so wirklich virtuelle Menschen da sitzen, mit denen du dich unterhalten kannst, die eben aus ihrer geschichtlichen Zeit erzählen. Und das finde ich natürlich auch total spannend, da wir auch momentan dahin gehen, dass die Zeitzeugen eben aus dem Zweiten Weltkrieg langsam alle versterben. Und ich glaube, das ist schon auch eine ganz wichtige Botschaft, dass diese Erfahrungen auch einfach festgehalten werden, dass wir und spätere Generationen da auch noch, das auch noch so aus einer Perspektive erleben dürfen, die wir ja erleben. Also mein Großvater hat vom Krieg erzählt und es war ja noch nah und die Generationen nach uns kennen ja niemanden mehr, der davon erzählen kann.
Voll. Das wird auf jeden Fall auch nochmal super anspruchsvoll. Ne? Also man merkt ja dann schon auch, dass es da jetzt eine Distanz gibt von den jetzt folgenden Generationen, weil sie eben nicht mehr so betroffen, nicht mehr direkt betroffen sind von dem. Also indirekt ist man ja immer irgendwie über Generationen betroffen. Das merkt man dann eher so über die Art, wie man zum Beispiel ja auch trauert, ne? Dass wir das irgendwie, dass wir da keine gute Trauerkultur haben, weil uns das irgendwie, glaube ich, auch durch die beiden Weltkriege bedingt irgendwie so abhanden gekommen ist und es ja irgendwie weitergehen musste. Und ich glaube, dass unsere Großelterngeneration da unfassbar traumatisiert daraus hervorgegangen ist und dass uns das dadurch ein bisschen verloren gegangen ist. Und natürlich auch so ein bisschen, ja, wenn wir jetzt dahin ausschweifen, natürlich auch so ein bisschen der medizinische Fortschritt, dass man eben so outsourcen kann, das Kranksein, das Sterben durch die intensivmedizinische Weiterentwicklung, das hat sicherlich auch damit zu tun, aber es ist schon ganz spannend, dass man ja schon irgendwie was mitbekommt, also irgendwie eine über die vergangenen Generationen irgendwie ein Gefühl, aber dieses aktive Erinnern und die aktive Verantwortung, die man eigentlich übernehmen müsste, jetzt gerade was so auf den Zweiten Weltkrieg bezogen ist, das, glaube ich, es geht halt verloren, wenn du nicht mehr den Opa hast, der dir davon erzählt, ne? Oder keine Ahnung, irgendwann so einen Koffer voller Reichsmark gefunden von der Uroma, wo du irgendwie für 1 Million Mark ein Brot kaufen konntest. Das macht es halt irgendwie noch greifbar und das ist irgendwann, aber bei uns ja schon eine Geschichte, ne? Können wir fast kaum nachfühlen, wie das gewesen sein muss. Das ist total spannend. Ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal die Erinnerungskultur definitiv verändern. Das ist, also, es bleibt halt super spannend, was da jetzt auf uns zukommt. Ich glaube, dass wir die Dimension kaum greifen können, was da passieren wird. Und das wird auf jeden Fall auch Einfluss auf unser Berufsbild als Trauerbegleiter haben, was da passieren wird. Ich denke nicht, dass das KI da was ersetzen wird, aber es wird halt ein weiteres Tool sein, wie Trauern und Erinnern funktionieren wird.
Würdest du so einen virtuellen Avatar von dir anfertigen lassen?
Oh, das finde ich doch schwieriger, glaube ich, die Frage. Das ist ja ein bisschen, finde ich, wie die eigene Trauerfeier gestalten. Auf der einen Seite ja total toll, sich damit auseinanderzusetzen oder eigene Wünsche zu äußern, wie man bestattet werden möchte, wenn dann die Leute sagen, ach, ich möchte nur einen Stein, weil ich möchte nicht, dass die Zugehörigen sich irgendwann mal um mein Grab kümmern müssen und so. Und das ist immer so eine Entscheidung, die man eigentlich total toll ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite ist es etwas, mit dem ja die Zugehörigen irgendwann mal irgendwie, die sind ja diejenigen, die dann irgendwie am Ende da vielleicht es doch gut finden, wenn sie ein Blümchen pflanzen können. Also da kann ich nochmal ganz kurz persönlich aus unserer Familientrauergeschichte erzählen, dass mein Vater unbedingt eigentlich eine Seebestattung wollte und eigentlich so, ja, also wie gesagt, er war ein großer Dänemark-Liebhaber und das hat er uns ja auch so ein bisschen hinterlassen, so diese Liebe zu diesem Land und er wäre da gerne irgendwie verstreut worden in der Nordsee und es hat dann aber alles aus verschiedensten Gründen nicht so richtig geklappt und dann haben wir uns im Nachhinein für ein Baumgrab auf einem großen Friedhof, auf so einem Zentralfriedhof entschieden, weil wir aber auch gemerkt haben, dass vor allem meine Mutter das total brauchte, irgendwo hingehen zu können. Und das hätte jetzt auch kein Waldfriedhof, der ja auch total schön ist. Es ist eine so schöne Möglichkeit, dort ein Grab zu haben, das man besuchen kann. Aber das liegt von uns aus sehr weit entfernt. Und das wäre immer mit einer Anfahrt verbunden. Und gerade in den ersten Wochen, Monaten und Jahren ist meine Mutter da einfach jede Woche hingefahren. Und das ist ihr tatsächlich auch ein bisschen Leid abgegangen, dass man auf diesen Friedhöfen auch tatsächlich ja nicht, oder auf diesem Teil des Friedhofes so, nichts pflanzen kann. Also da kannst du ein Blumensträußchen hinbringen, das ist aber beim nächsten Mal Rasenmähen dann auch wieder weg. Und das, ihr Ritual ist dann immer, den Stein zu putzen und zu säubern. Und das ist das, was du halt machen kannst. Das ist natürlich langfristig gesehen total schön, weil du weißt, du bist da jetzt nicht dran gebunden, 25 Jahre lang Unkraut zu jäten, auch wenn du es vielleicht irgendwann nicht mehr kannst. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass es im Prinzip das Schicksal ist insofern gut gemeint hat, als dass wir das am Ende doch irgendwie ein Grab hatten, an das wir gehen konnten, dass das total wichtig war. Und dass es im Prinzip ja für den Wunsch meines Vaters ihm nicht erfüllen konnten, aber irgendwie uns es eben oder vor allem meiner Mutter es eben halt gut tat, da so ein Ritual draus entwickeln zu können. Und darum finde ich es auch so schwer zu sagen, ich hätte gerne also ein Avatar. Bin ich ja eh nicht so analog unterwegs, bin ich ja nicht so digital unterwegs. Ja, vielleicht ist es ganz cool. Vielleicht macht man das auch irgendwann, weil man nicht weiß, ob die zurückbleiben, das vielleicht irgendwie total schön finden. Ne? Also es ist ja irgendwas, was man den anderen, es ist ein bisschen wie Fotos machen. Das macht man ja auch nicht immer nur für sich. Das macht man ja auch für die Menschen, die sich vielleicht irgendwann mal angucken, wenn man mal nicht mehr da ist. Und da haben wir ja letztes Mal mit den Sprachnachrichten drüber gesprochen. wenn es ist erstmal wichtig, diese Möglichkeit zu haben. Und du weißt nicht, was du am Ende vermissen wirst. Mhm. Und für meine Mutter war es zum Beispiel schon die Stimme meines Vaters. Das war für sie am Anfang, also gar nicht, dass sie das vergisst, sondern die Angst davor, es zu vergessen. Mhm. Die war total groß irgendwie. Und dann zu wissen, ich kann da irgendwie drauf zurückgreifen, ist vielleicht sehr, sehr tröstlich, ohne dass man es jetzt unbedingt nutzt. Aber das ist auch lustigerweise ja irgendwie etwas, was vielleicht auch total gut ist, weil wir uns viel zu wenig mit unserer eigenen Sterblichkeit beschäftigen. Und dazu sagen, ich pflege einen Avatar, der meinen Zugehörigen irgendwann mal helfen soll, sich an die schönen Zeiten mit mir zu erinnern, ist auch eine Auseinandersetzung. Und was sollen die sich denn erinnern? Ne? Mit was füttere ich den denn? Also was sind denn die Informationen, die ich da weitergebe? Und ist auch super spannend. Ist irgendwie schon auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit.
Ja.
Wird auch total cool am Ende. Und man weiß ja auch nicht, vielleicht haben wir das auch irgendwann. Niemand hatte gedacht, dass wir irgendwann mal kleine Computer haben, mit denen wir telefonieren. Ja. Und es ist einfach jetzt unser Alltag. Und vielleicht ist es irgendwie in 20 Jahren einfach unser Alltag, einen Avatar zu haben, mit dem wir uns in diesem Internet bewegen. Ja, also keine Ahnung.
Ja, es ist, ja, ich bin ja total experimentierfreudig, was sowas angeht und würde das auf jeden Fall machen, ausprobieren. Also ich meine, wenn man auf meine Insta-Seite geht, dann findet man ja schon genug, mit dem man den füllen kann. Also ja, nee, also für mich wäre das gar keine große Überlegung. Ja, und wie du sagst, wer weiß, was passiert. Vielleicht kommen wir irgendwann gar nicht da drumherum, so einen Avatar zu haben. Ich würde sagen, wir werden das auf jeden Fall beobachten, was da so passiert. Cool. Und ja, ich glaube, wir sind langsam am Ende unserer Folge angekommen.
Wie schade.
Ja, aber es folgen ja noch ganz viele weitere Folgen.
Ja, das stimmt.
Ja, Maike, es war ganz fantastisch wieder mit dir. Hat mich sehr gefreut.
Danke gleichfalls.
Ja. Und ja, ich freue mich auch, dass ihr alle zuhört. Und wenn ihr Erfahrungen mit KI oder virtuellen Trauerräumen habt, dann schreibt das uns doch gerne mal. Das wird uns auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, Katharina.
Tschüss.